Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein.
Guten Morgen, lieber Freistaat. Hier ist das Sonntagsfrühstück mit dem Spitzengastronom und Sternekoch Frank Rosin. Guten Morgen, Frank.
Einen schönen guten Morgen, liebe Katrin.
Einen schönen guten Morgen sogar. Schön, dass du da bist. Wie sieht denn am Sonntag normalerweise dein Frühstück aus?
Oh, das ist, eigentlich bin ich in der Woche kein guter Frühstücker. Und dann ist der Sonntag so ein bisschen ausschweifender. Meistens sind die Kids auch da und dann machen wir uns so French Toasts mit so einem beidseitigen Grill, wo wir dann so gutes Toastbrot mit gutem Käse und Schinken und so dann ineinander verschmelzen lassen, ganz kross und so. Ja.
Herrlich. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Sternekoch, Fernsehkoch und du hast aber ja auch mal angefangen, Frank. Und zwar relativ früh im elterlichen Betrieb. Was hast du denn da gemacht?
Also mein Vater war der erste Großhändler in Deutschland, der als deutsches Unternehmen Pommes verkauft hat. Ja, sonst,
was?
Ja, ja. Die Ware kam früher immer aus Holland, ja, und wurde in Holland dann in Deutschland vertrieben. Und mein Vater war dann der erste, der das dann als deutscher Unternehmer gemacht hat. Und so habe ich, und weil ich dort immer mitgeholfen habe und auch musste, so habe ich alle Restaurants aus dem Kücheneingang kennengelernt. Und das hat mich natürlich elektrisiert, dieses rege Treiben der Köche. Früher waren in den Küchen ja richtig was los, ja, und da war es heiß und da hat es gequalmt. Da waren viele, viele Mitarbeiter in einer Küche. Ja, das hat mich einfach, also da dann machte Klick und ich wusste, ich werde einer von denen.
Ja, super. Das heißt, du hast mit Pommes angefangen. Mhm. Sag uns doch mal, wie macht man, waren die tiefgefroren zunächst mal?
Nein, überhaupt nicht. Also gute Pommes sind blanchierte Kartoffeln. Also die werden roh in Stäbchen geschnitten, werden blanchiert. Das heißt, kurz abgekocht, mit Eiswasser abgeschreckt, damit sie etwas Stärke verlieren. Und damit sie einfach schön angegart sind, dass sie in der Fritteuse nur noch einfach knusprig ausgebacken werden.
Ich habe mal gehört, man muss sie in zwei Schritten backen. Stimmt das? Also einmal reinhängen, dann wieder rausnehmen und dann wieder reinhängen.
Ja, das machen die Belgier. Das ist natürlich die herkömmliche Variante, aber sie ist nicht so gesund, weil du arbeitest eben mit tierischem Fett, ja.
Und mit Doppelfett, wenn es zweimal
und Doppelfett macht. Und die Kartoffel zieht sich auch mit Fett voll und so. Also es ist gut, aber es ist nicht so gesund. Aber eigentlich sind Pommes gar nicht ungesund, ja. Selbst in Fritten sind noch Vitamine und Inhaltsstoffe, ja. Die Pommes hatten einfach nur einen schlechten Ruf, weil sie in gehärtetem Fett in unserer Hemisphäre gegart wurden, gefrittiert wurden und da war Palmfett drin und Palmfett ist eben sehr, sehr ungesund.
Aber und wenn sie fertig sind, dann mit Ketchup und Mayo, Pommes Schranke?
Ja, volles Fund auf jeden Fall. Ja, ja, ich liebe es, ich liebe es. Ich bin so ein richtiger Frittenstraßenköter und das ist auch ganz, ganz wichtig, denn ich finde, also das Nest, das muss man erhalten, das ist ganz, ganz wichtig.
War das damals noch mit eimerweise Kartoffeln schälen?
Auf jeden Fall. Also von der Pike auf heißt wirklich Kartoffeln schälen. Wenn der Fisch kam am Dienstag, dann hast du, was weiß ich, stundenlang Fisch filetiert und sehr viel putzen und sehr, sehr, sehr viele Überstunden.
Und das hat dann trotzdem Spaß gemacht?
Naja, du warst, irgendwie fühlte man sich so als one of the kind, ne? Und in der Berufsschule hat man immer damit geprahlt, wie lange man arbeiten muss.
Okay.
Das war ein Qualität, das war ein Gütesiegel.
Ja, arbeiten du sollte immer noch viel, aber du machst natürlich ganz andere Sachen. Aber das Interessante ist, dass du zwischendurch mal wirklich so richtig um die Welt gereist bist, auch kulinarisch. Auf der Sea Cloud, das ist ein Viermastsegler für Luxuskreuzfahrten. Mhm. Das ist ja abgefahren.
Ja.
War das eine gute Zeit?
Es war eine sehr schwere Zeit, sehr, sehr schwere Zeit, weil man auch sehr viel arbeiten muss. Es war ein Segelschiff, ich sag mal, und unter Deck dann zu kochen bei 50, 60 Grad Hitze mit einer Luftfeuchtigkeit, die man schneiden konnte, Arbeitsflächen, die, ich sag mal, viel zu niedrig waren und 12 Stunden, 13 Stunden, 7 Tage die Woche gearbeitet. Das war auf jeden Fall etwas, was ich mein Leben niemals vergessen werde. Aber auf der anderen Seite natürlich auch schöne Momente, wenn man mit einem Viermaster durch die Ägäis segelt, ja, und das hat schon was Religiöses.
Und man kommt natürlich auch rum in der Welt. Wo hast du denn am allerbesten gegessen bislang?
Also, ich weiß, das ist so ein bisschen heimatpathetisch, aber am besten habe ich immer bei meiner Großmutter gegessen.
Oh.
Oma hat Königsberger Klopse gemacht, die hat ihn so ein bisschen kleiner gemacht, dann im tiefen Teller und die aß man dann mit dem Löffel auch, wegen so viel Soße und so, ne? Und dann, wenn man dann wirklich so seine 12 Klopse gegessen hat, und meine Oma hatte so eine polnische Herkunft, und dann hat sie mir gesagt, Franciszek, möchtest du noch Klopse? Und habe ich ja gesagt, und dann sage ich, geb dir gleich. Also es war immer so eine raue, sympathische Liebe, ja. Und meine Großmutter hat mit dem ganzen Körper auch gekocht, ja. Also das wurde so zelebriert. Das ist für mich wirklich meine Basis. Und wenn ich wirklich an etwas denke, wo ich sage, was ist etwas, was mich heute noch unendlich aufregt, dann ist es die Küche meiner Großmutter.
Lieber Frank, wir sind ja in Bayern. Was ist denn dein Lieblingsgericht aus Bayern?
Okay, auf jeden Fall nicht die Weißwurst. Also ich denke mir Kaiserschmarrn oder ein schönes Backhähnel oder.
Möchtest du gerne den Joker ziehen?
Ja, ich ziehe den Joker. Also was ich wirklich in Bayern mag, ist morgens um 7 Uhr bei Sonnenaufgang am Viktualienmarkt gibt es einen Espresso-Stand. Und da gehe ich morgens wirklich meinen ersten Espresso trinken, wenn ich dort arbeite oder drehe. Und das ist für mich so ein Münchner Morgen.
Na super. Espresso.
Wieso?
Ja, Espresso, das Erste ist, was dir zur bayerischen Küche einfällt.
Ja, was soll Brezen? Also die Brezen, okay. Die Brezen in Bayern sind einmalig. Brezen, das ist ein Gedicht.
Und du kochst ja wirklich viel im TV und diese Fernsehkocherei, überall wird gekocht. Und ich bleib da auch immer hängen. Warum ist denn das so spannend?
Ich glaube, Kochen ist ein tolles Kommunikationsbindeglied, ja. Und es hat was mit Leidenschaft, mit Genuss, mit Sinnlichkeit zu tun. Und ich sag mal, wenn man im Moment wenn man Sinnlichkeit spürt, dann ist die Zunge lockerer, die Gedanken leichter und vielleicht auch die Inhalte des Lebens besser zu kommunizieren.
Und ich nehme mir dann auch immer vor, also ich sitze da und denke mir, boah, das ist lecker, das koche ich jetzt auch mal. Und dann schreibe ich mir das Rezept auf und jetzt rate mal, wie oft ich das dann schon gemacht habe.
Naja, nicht einmal.
Na siehste. Also was ist denn das? Das ist ja.
Naja, vielleicht fehlt dir dann der Moment der Leidenschaft oder letztendlich daraus auch Leidenschaft zu schaffen.
Ne? Hey, ich koche gerne, aber ich koche dann immer irgendwie doch dasselbe, weil ich es ja schon kann.
Das ist ja so, dass ein Rezept, 10 Köche, 10 Gerichte. Ne? Also jeder hat ja seinen eigenen Geschmack und kocht sein Ding. Ich glaube, das ist so stark konditioniert dann, dass man da auch, ich kann zum Beispiel nicht kochen wie ein Kollege. Das wird überhaupt nicht funktionieren. Darum, wenn wir beide ein Rezept kochen würden, du und ich, dann hätten wir 2 verschiedene Gerichte.
Ja, das stimmt. Wie oft, sag mal, stehst du denn eigentlich in so einem Kochstudio, also in einem TV-Studio, mal so verglichen mit der Küche deines eigenen Restaurants?
Ja, das Kochen im Fernsehen hat für mich ja auch immer so eine Doppeldeutung. Es geht einmal ums Kochen sicherlich, aber es geht auch um eine gewisse gesellschaftliche Erziehung. Denn ich finde es ganz wichtig, dass die Arbeit, die ich seit 42 Jahren mache und seit 35 Jahren bin ich Unternehmer, mir ist es wichtig, dass ich ein bisschen Wissen weitergebe. Ja? Mhm. Und wir merken ja, die Gesellschaft entwickelt sich sehr rasant weiter, auch sehr digital. Aber es fehlt oft, gerade in meiner Branche, vielen Menschen an inhaltlichem Fachwissen. Und da wirklich anzusetzen und auch einen Beitrag zu leisten, das ist, finde ich, sehr, sehr wichtig. Denn Essen und gutes Essen und gesundes Essen ist immer noch der beste Arzt. Und die beste Apotheke.
Es gibt ja momentan 3 Kochsendungen mit dir. The Taste, dann Rosins Restaurants und aktuell neu auf Sat.1. Wer kocht das Beste für die Gäste? Also ein Duell von Spitzenköchen mit einer riesigen Jury und Moderatorin ist Gianna Ina Sarella. Mhm. Bist du schon verliebt in sie?
Also ich verliebe mich nicht so schnell, aber sie ist eine ganz tolle Dame und eine tolle Persönlichkeit und gerade mit ihrer Art und Weise, wenn die Chemie stimmt und die stimmte bei uns, hat man eine hervorragende Zeit mit ihr und das hat ganz, ganz viel Spaß gemacht.
Es gibt da eine Riesenjury, 33 Menschen. Wer sind diese 33?
Die 33 Menschen sind Gäste und die können sich ihr Restaurant aussuchen. Ja, wir kochen dort 3 Gänge und nach jedem Gang kann der Gast sagen, ob er in seinem Restaurant bleibt oder in das Restaurant des anderen Kochs geht.
Ja, es ist ein Duell von Spitzenköchen. Mhm. Wer ist denn von deinen Kochfreunden die härteste Nuss?
Also grundsätzlich ist jeder andere Koch, der dort mitmacht, eine harte Nuss. Jeder hat das Wissen und seinen Stil und einen gewissen Charme auch, sein Kochen zu präsentieren. Das Schöne an der Sendung ist, dass es nicht nur um Kochen geht, sondern auch Gastgeber sein. Denn eins steht fest, wenn wir jetzt essen gehen würden, ne, wir würden uns nicht immer nur für die bessere Küche entscheiden, sondern vielleicht auch, ach, der Giovanni, der ist immer so nett und da gibt's immer die Grappa auf die Haus und bla bla bla. So, das sind ja so, so Dinge, die auch unheimlich zählen. Ne?
Ja, das heißt, wie ist man ein guter Gastgeber, indem man hinterher noch einen Schnaps auf den Tisch stellt?
Ja, unter anderem, die Italiener haben uns das ja gezeigt, schon in den 50er, 60er Jahren. Die haben uns wirklich gezeigt, wie man Gastlichkeit wirklich zelebriert. Und die haben ein ganz anderes Fingerspitzengefühl gehabt, auch mit Dilemma. Dilemmasse oder Dilemma, was ist die Mehrzahl von
Dilemmata?
Dilemmata umzugehen. Ja, da wurde mal, ne, also hast du einen Tisch reserviert und der ist nicht frei, wenn du kommst. Ja, oh, Professore, Principessa, schön, für meine Freunde Prosecco auf die Haus. Ne? Und dann ist eine Viertelstunde vergangen und du hast gar nicht gemerkt, dass dein Tisch nicht frei ist. Ne? Also das finde ich sexy und das mag ich sehr.
Und Frank, wenn du mal zu Hause bist, was hast du denn immer in deinem Kühlschrank?
Also zu Hause habe ich immer Knoblauch, Schalotten, Gischtomaten, Parmesankäse und Spaghetti.
Das heißt, Spaghetti Pomodoro kannst du jeden Tag machen.
Oder Aglio Olio, ja.
Ah, lecker.
Grundnahrungsmittel.
Und wenn du da jetzt pausenlos im Fernsehen kochst, Frank, du musst ja auch immer probieren. Wie schaffst du das, nicht komplett aus dem Leim zu gehen? Ich hätte ständig die Finger in der Schüssel.
Also ich spreche jetzt mal Tacheles, ich habe mal 128 Kilo gewogen und bin ja 1,93, 1,94 groß und das war einfach dann auch wirklich viel zu viel und dann habe ich auch gemerkt, Gelenke machen nicht mehr mit und so. Und dann hatte ich mal eine Abnehmensendung gehabt und das hat mich dann inspiriert und dann habe ich angefangen, meine Ernährung umzustellen, indem ich eine Mahlzeit am Tag weniger esse, also zwei Mahlzeiten.
Also das klassische Intervallfasten machst du?
Daran
oder isst du einfach nur weniger?
Nee, ich esse einfach. Mein Vater hat immer früher gesagt, wenn du zu fett bist, dann friss einfach weniger. Ja, so. Und das stimmt auch.
Oh Mann.
Ja, Katrin.
Ja, das ist aber sehr direkt.
Ja, Katrin, aber es ist doch so. Ne? Ja. Wenn du zu viel hast, musst du eben weniger machen. Ja, das ist doch so. Da müssen wir nicht um den heißen Brei reden. Ne? Einfach weniger essen. Hast du 2300 Kalorien am Tag für dich, dann isst nur 1800. Und du wirst im Dreivierteljahr 10 Kilo abnehmen.
Ja, aber hast ständig Hunger, oder?
Nee, überhaupt nicht.
Nee? Nein. Geht das?
Nee, du konntest.
Das heißt, du hast also ein ordentliches Frühstück und dann isst du abends nochmal.
Nee, ich frühstücke eben nicht, weil früher hat man immer gesagt, das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit. Mhm. Ich gehe davon aus, dass das eine von der Industrie gesteuerte Aussage ist, denn das ist nämlich Bullshit. Je länger man nämlich sein Frühstück rauszögert, ja, desto mehr, also das ist eine Sache mit Hormonen und dies und das, das will ich jetzt nicht ausschweifen, aber morgens zum Beispiel Zucker zu sich zu nehmen, ist der größte Fehler, den man machen kann. Gerade mittags mit Insulin, du wirst müde, du kriegst Heißhunger und so. Also das ist Blödsinn. Von daher spät anfangen zu essen und dann mit Eiweiß auch viel zu essen, also Eier zu essen ist ganz wichtig, ja, auch vielleicht mal ein bisschen Bacon und so dabei. Das kann man dann machen und wichtig ist, abends dann Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. Ja, man sagt ja immer, abends nicht essen, aber das ist Blödsinn. Ich weiß es ganz genau, weil ich habe 25 Kilo abgenommen. Iss, wann du willst, halte einfach nur deine Kalorienmenge ein. Und zwar immer 20% unter deinem Limit. Und das ist perfekt.
Das ist ja auch sehr aufwendig oft, was da gekocht wird, lieber Frank. Okay. Jetzt mal die Frage nach der Lust auf die einfachen Dinge. Verspürst du die auch manchmal?
Witzigerweise gehe ich nie in Sterne-Restaurants essen.
Sondern?
Das langweilt mich einfach. Ich gehe da essen, wo ich meine Yummy-Küche bekomme. Ja, ich gehe gerne bei.
Was ist denn Yummy-Küche?
Ja, Yummy-Küche ist so Löffel rein und so und einfach schöpfen. Weißt du, so schön alles durcheinander machen. Also ich habe schon früher, wenn es Gulasch gab, den Gurkensalat auf den Gulasch gemacht, damit das Dressing des Gurkensalats sich mit dem Gulasch vermischt und ich dann einfach mit dem Löffel da so durchgehen kann. Ja. So, und von daher, ich bin ein wirklicher Heimesser, der die Großmutter und die Mutterküche einfach sehr, sehr gerne isst, sehr gerne Nudeln isst, Pastagerichte. Und ich esse sehr gerne bei Te Duc No. Das ist eine asiatische Küche. Er selber kommt aus Vietnam. Ich esse da einfach sehr, sehr gerne.
Gibt es denn irgendwas, was du gar nicht magst? Alexander Herrmann zum Beispiel, der mag keinen Käse. Das ist nur vielleicht so semi-gut für einen Spitzenkoch. Ey,
und damit haben wir ihn schon so verarscht. Ja, das war, da haben wir schon so lustige Momente gehabt. Ja, wie wir dann auch mit Blauschimmelkäse gekocht haben und er, der schier durchdreht dabei, ja. Also ich liebe seine Küche und ich liebe auch seine Art zu kochen. Er ist ein herausragender Kollege und auch Freund. Aber da haben wir auch sehr viel Spaß schon mit gehabt. Was ich nicht esse, ich esse grundsätzlich keine Dinge, die nicht aus unserer europäischen Kultur kommen. Okay. Also ich brauche kein Krokodil, kein Springbock und all die Sachen, um damit eine irgendwelche Kreativität irgendwie zu zelebrieren, sondern ich möchte aus meiner europäischen Kultur mich ernähren und das ist etwas, was mir reicht. Das ist mein Standard.
Ich fürchte, auch einem Spitzengastronomen geht mal was in die Hose. Was ist dir denn zuletzt nicht gelungen?
Ich habe bei Wer kocht das Beste für die Gäste einen unheimlich beschissenen Kaiserschmarrn gemacht.
Den kann ja sogar ich.
Ja, dann musst du mir den mal machen.
Was war konkret das Problem, ganz kurz?
Ja, es war sehr fluffig, es war sehr gut, aber er hat nicht karamellisiert, weil ich habe ein Rezept einer österreichischen Mutter und wir geben keine Milch in den Kaiserschmarrn, sondern Quark. Mhm. Ja, und wir nehmen kein Mehl, sondern Kartoffelstärke. Und das kann ich jetzt den Zuhörern auch mal empfehlen. Milch mit Quark austauschen und Mehl mit Kartoffelstärke austauschen, das ist eine ganz andere Nummer.
Koch ist ein wunderschöner Beruf, klingt zumindest wunderschön, aber ich glaube, das ist ein echter Knochenjob, oder?
Grundsätzlich, wenn man in der Küche arbeitet, ist es, ich habe immer gesagt, kulinarisches Tiefbau. Ne? Also es ist sehr, sehr hart, sehr, sehr hart. Und man muss es wirklich wollen. Koch ist kein Beruf, sondern eine Berufung. Ja? Mhm. Guck mal, der Bauer, ne? Der zieht jeden Morgen seine Stiefel an, seinen Kittel und geht über seinen Hof und über sein Feld und macht sein Ding. Und abends stellt er die Stiefel dahin, wo sie hingehören, den hängt den Kittel auf, ne, und bestreitet seinen Abend und chillt. Der Richter hat seine Robe, ja, und genauso wie zum Beispiel ein Pastor oder so. Und Koch ist genauso, ne? Du machst den Job nicht, sondern du bist es.
Kann man damit Frauen beeindrucken trotzdem, wenn man gut kochen kann?
Naja, jetzt bin ich keine Frau und weiß nicht, wie das beeindruckend wirkt, aber und jetzt will ich auch.
Also wann hast du denn das letzte Mal eine Frau mit Verstand gekocht?
Also ich kann dir nur sagen, dass wenn jemand eine Frau um den Verstand kochen möchte, dann soll er nichts ausprobieren, sondern soll seine Herz- und seine Bauchküche zelebrieren, egal was es ist. Und wenn es Nudeln mit Tomatensauce ist oder ein Pfannkuchen mit Apfelmus oder so, wenn das sein Ding ist, dann soll er das machen. Und dann spürt man das auch.
Stimmt es denn eigentlich, dass der Koch verliebt ist, wenn die Suppe versalzen ist?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, wo diese, ich sag mal, etwas floskeleske Geschichte herkommt. Aber ich glaube schon, wenn man überschwänglich sinnlich ist, dass man dann auch Gas gibt.
Zuletzt musst du durch eine Geschichte durch, die muss jeder Gast hier bewältigen. Und zwar geht es um die Frage, was dein letztes Geheimnis ist. Gibt es etwas in deinem Leben, was du mit der Öffentlichkeit noch nicht geteilt hast?
Ich wäre beinahe Friseur geworden.
Was?
Mhm. und ich habe gerne genäht, weil meine Großmutter war Schneiderin. Und das Thema Mode in jeglicher Form hat mich immer angefixt.
Ja, aber du hast doch gerade eben gesagt, du wolltest Friseur werden.
Ja, aber Mode hat ja auch was mit ganzheitlich gesehen.
Also, ach so.
Also da geht's da geht's um die Friese, da geht's um die, wie der Hamburger sagt, Schamile. Ja, also da geht's um das ganzheitliche Auftreten, Style. Mhm. Und das. Ich wäre auch fast kein Koch geworden, wenn mein Vater nicht gesagt hätte, du gehst auf den Bau oder du bist Koch. Und wenn du das nicht wirst, dann gehst du auf den Bau. Und dann gab's
okay.
eben...
Gab's die Nummer hat funktioniert. Ach du lieber Himmel.
Ja, ich wollte ja Koch werden, aber mein Vater war...
ich dachte, du wolltest Friseur werden, jetzt wird's aber...
Genau, aber ich durfte nicht.
Ach so, das durftest
ja,
du
ja, mein Vater war ja so oldschool, ja, dass wenn ich gesagt hätte, ich gehe in die Medien, dann hätte er gesagt, klar, ganz auf dem Balkon pennen die nächsten halbe Jahr. Also, verstehst du, also das gab's ja früher nicht. Du konntest doch früher nicht aussuchen, was du wolltest.
Ja, ich schon.
Ja. Oh, du bist ja auch erst 30.
Ja, natürlich. aber jetzt entschuldige mal, es hat sich doch prima gefügt, oder? Es ist doch alles genauso gekommen, wie es kommen sollte.
Ich glaube, ich hatte eine harte Jugend, aber ohne Disziplin kaum möglich ist, wirklich mit guten substanziellen Werten in die Zukunft zu gehen. Es wird auf jeden Fall schwieriger. Ich finde, die ganze Liberalität und dieses Weichgespülte, wir gehen auf eine Katastrophe zu. So. War das zu viel für das Wort am Sonntag?
Nein, überhaupt nicht. Nein, das war nicht zu viel für das Wort am Sonntag. Ist ja wichtig, was du sagst. Ich möchte trotzdem mit einer gewissen Leichtigkeit aus diesem Frühstück gehen.
Ja, ja,
und dir noch einen wirklich super schönen Sonntag wünschen und mich bedanken für deine Zeit. Du bist super. Ich danke dir, lieber Frank. Alles Gute.
Alles Gute.
Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Jede Woche neu. Jetzt abonnieren oder folgen für mehr spannende Gäste und entspannte Gespräche mit Katrin Müller-Hohenstein.